Halleluja, Vater, danke. Danke für dein Wort. Danke, dass du uns stärkst am inneren Menschen durch deinen Geist. Halleluja, dass wir die überragende Größe deiner Kraft und Herrlichkeit erkennen. Halleluja. Koria Sandaradabaya. Was ich gerade so empfinde nach dem Lobpreis, ist, dass der Herr uns die Augen öffnen möchte, dass wir verstehen, was dieser Lebensstil als ein Königskind, als ein Kind Gottes, wie herrlich, wie krass das eigentlich ist. Und ich glaube, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir so viele Stellen, wo das so unglaublich überragend und herrlich ist, wo du denkst, ey, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Das ist so krass, was Jesus seinen Nachfolgern verspricht, den Menschen, die vom Heiligen Geist neu geboren werden. Halleluja. Danke, Papa. Ich gebe euch mal ein paar Bibelstellen. Eine meiner Lieblingsstellen ist 2. Petrus 1, Vers 3 und 4. Da steht da, seine göttliche Kraft uns alles, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen, geschenkt hat. Seine göttliche Kraft hat uns alles, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit benötigen, schon geschenkt. Amen. Das Geschenk ist schon da. Das Geschenk ist schon runtergereicht. Es ist schon auf die Erde gebracht worden. Jesus hat es vollbracht. Er hat dieses Geschenk erworben. Das ist das ewige Leben, unvergängliches Leben. Volle Genüge, sagt Jesus. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Halleluja. Leben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb ist gekommen, um zu schlachten, zu rauben und zu zerstören. Ich aber, sagt Jesus, Johannes 10, Vers 10, bin gekommen, damit ihr Leben habt und volle Genüge. Jesus sagt das und er meint es auch. Er meint, dass wir, seine Menschenkinder, befreit sein sollen von dem Dieb, von dem Zerstörer. Jesus ist gekommen, damit er die Werke des Teufels vernichte, sagt 1. Johannes 3, ich glaube Vers 8. Er ist gekommen, der Sohn Gottes ist offenbar geworden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Amen. Halleluja. Dazu ist er gekommen und er hat es auch vollbracht. Er sagte direkt, bevor er ans Kreuz gegangen ist, jetzt ist die Stunde des Fürsten dieser Welt gekommen. Er wird hinausgeworfen. Halleluja. Danke, Papa. Danke, Papa. 2. Petrus 1, Vers 3 geht es weiter. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Das heißt, dass wir das Geschenk empfangen durch Erkenntnis. Das ist die Reihenfolge. Dass wir das Geschenk bekommen durch Erkenntnis. Und Erkenntnis, das ist auch wieder ganz interessant, hatte ich schon mal hier eine ausführliche Predigt drüber gemacht, heißt ja da. Ja da. Ja, da ist es doch. Ja da, das hebräische Wort heißt erkennen, eins werden mit. Wenn du im Neuen Testament das liest, dass da steht erkennen, dann ist es immer dieses, ich nehme es aus dem Hebräischen, weil Jesus hat im hebräischen Verständnis gepredigt, ja, und er, das griechische Wort heißt zwar von gignosko, erkennen, und da kommt Gnosis, aber dieses griechische Verständnis ist Kopfwissen, ne? Und wir haben das verwechselt, Kopfwissen, deswegen sagt Paulus, das siehst du an einer Stelle, 1. Korinther 8, wer meint, er habe etwas erkannt, hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Da sagt er, wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ja? Also dieses Kopfwissen, wenn du sagst, ja, weiß ich schon, das ist es nicht. Aber wenn Jesus gesprochen hat, hat er immer gesagt, das ist ewiges Leben, Johannes 17,3, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, erkennen und den du gesandt hast. Und Jesus hat damit gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und er hat immer damit gemeint, wenn ihr in meinem Wort bleibt und mir nachfolgt und tut, was ich euch gesagt habe, dann werdet ihr eins werden mit Wahrheit. Dann wird Wahrheit in euch hineinkommen und ihr werdet in Wahrheit hineinkommen. Ihr werdet verschmelzen mit der Wahrheit und das bin ich. Ihr werdet mit mir eins werden und dann wird die Wahrheit euch frei machen. Wenn Wahrheit in dich reinkommt, wenn Jesus in dich reinkommt und du eins wird mit Jesus, dann macht's bumm, dann wirst du frei. Und das ist Yada, das hebräische Wort. Und hier steht, dass seine göttliche Kraft uns alles, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit benötigen, geschenkt hat durch Erkenntnis. Und zwar durch die Erkenntnis von Jesus, durch das Einswerden mit Jesus. Und dann Jesus, Klammer auf, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Das ist auch cool. Er hat uns berufen, nicht aufgrund unserer Herrlichkeit, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit oder unserer Tugend, sondern aufgrund seiner Herrlichkeit. Sagt er, wow, ich habe es vollbracht, ich habe meine Braut erkauft, ich habe alles vollbracht und jetzt kann ich rufen, wen ich will, weil mein Blut hat alles bezahlt. Jetzt kann ich sagen, ich will den Ronny haben, ich will Moni, ich will die haben. Und der Teufel, und das müsst ihr euch mal reinziehen, der Teufel hat alles versucht, um dich kaputt zu machen, hat Sünde in dein Leben gebracht, hat dich zu den dümmsten Dingen verführt, ja? Und versucht dir alle möglichen Fesseln anzulegen. Und dann kommt Jesus vorbei und sagt, hey, du gehörst mir, bums. Und der Teufel, also ich denke immer, wenn wir uns angucken, ne, dann sehen wir, dass es stimmt. Der Teufel ist machtlos, weil er kann es nicht stoppen. Der arbeitet 40 Jahre oder 30 Jahre daran, um dich kaputt zu machen. Und dann kommt Jesus und sagt, bam, du gehörst mir. Bam, du gehörst mir. Und der Teufel sagt, keine Waffen, hab nichts in der Hand. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich kann es nicht stoppen. Ja? Weil der Herr hat diese Macht, er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Amen. Und durch seine Herrlichkeit und Tugend hat er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Und das ist quasi das Ende von 2. Petrus 1,4. Das Ziel der ganzen Sache ist, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, erstens, wir haben alles bekommen, was wir zum Leben und sogar zum Wandel im Glauben brauchen. Geschenkt, ist geschenkt. Wir konnten nichts dafür tun. Wir haben es bekommen. In dem Moment, wo wir Jesus erkannt haben. Und dann haben wir noch einen riesigen Stapel an kostbaren und gigantischen Verheißungen bekommen. Und das Ziel dieser Verheißung ist, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Das heißt, wir sollen werden wie Gott. Wir sollen seine Natur annehmen. Und es ist so krass, während wir anbeten und so singen, wie wir es gerade gemacht haben, sagt der Heilige Geist die ganze Zeit, du sollst dich nie wieder fürchten. Du brauchst dich nie wieder fürchten. Du brauchst keine Sorgen mehr haben. Du brauchst keine Angst mehr haben. Du bist mein Kind. Ich werde alles wohl machen. Vertrau mir. Bleib einfach in meiner Liebe. Bleib da, bleib da, bleib da. Du musst nicht mehr rausgehen. Das ist eigentlich so krass, weil ich glaube, dass wir einfach viel zu wenig Vorbilder heutzutage gesehen haben. Wir haben ganz wenig echte Christen mal gesehen. Ja, wenig. Vergleichsweise ich jedenfalls. Ich habe ganz viele Christen gesehen, auch Prediger und Pastoren, wo du dann denkst, ach so, so ist das normal. Okay, so ist, na gut, wenn das so ist, ja, dann muss ich das wohl auch so machen. Aber das ist nicht so. Ich glaube wirklich, dass der Herr sagt, es ist möglich, in seiner Liebe zu bleiben. Und wir haben das selten erlebt, aber ich glaube, es würde uns allen gut tun. Also wir können jetzt die Generation sein. Wir können die Generation sein von Leuten, dass wenn andere uns anschimpfen und anmeckern, wir plötzlich reagieren voller Liebe. Und jemand anders steht da und sagt, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Hat der gerade zu dir das gesagt? Und du hast den so freundlich angelächelt? Weißt du? Ich habe es in der Gemeinde Jesu wenig erlebt. Ich habe Menschen erlebt, die relativ normal fleischlich, auf dem fleischlichen Niveau reagiert haben und ab und zu dann mal einen hier auf Betermann gemacht haben, so ungefähr, ne? Und dann wieder so relativ normal. Aber Jesus, dieser Punkt ist so wichtig, dass er sagt, bleibt darin, geht nicht mehr raus, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mal schauen wollt, in Johannes 15, dieses Geheimnis vom Leben im Weinstock, ja, da hast du Vers 4, Johannes 15, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist eine Botschaft, auch das wäre christliches Einmaleins. Das ist basic in jeder Gemeinde, aber das muss gelebt werden. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Keine Fliesen legen, keine Holzhütte bauen und keinen Rasen mähen. Weißt du, also anders gesagt, wenn du Rasen mähst ohne ihn, ist es nichts. Es ist dann genau nichts wert. Es ist gleich null. Ja, im Himmel ist Rasenmähen ohne Jesus, du denkst dann, mein Rasen ist aber toll und der Papa sagt, Mensch, schade, warum hast du das jetzt ohne mich gemacht, ne? Wir können alles auf der Welt mit oder ohne Jesus tun. Wir können's. Und wenn wir es mit ihm tun, dann putzen wir eine Toilette mit Jesus und wir sagen, wow, wow, das ist Frucht wie die Ewigkeit. Ja? Wow, ich räume die Geschirrspüle ein, nicht nur für meine Frau, damit sie nicht sauer ist, sondern für Jesus. Ja? Sie ist ja gar nicht sauer. Halleluja. Halleluja. Wenn ihr in mir bleibt, da wird es interessant, wo ich sage, Vater, da müssen wir noch auf ein ganz anderes Niveau kommen. Vers 7. Und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das heißt für mich, heutzutage übersetze ich das so, wenn ich in ihm bleibe und seine Worte in mir bleiben, dann werde ich auch gar nichts mehr wollen, was nicht gut ist, aber alles, was dann an mir, in mir, in Wollen ist, das wird auch vollbracht werden. Ja? Das wird so sein, dass wir mehr und mehr das wollen, was der Vater vorbereitet hat, die vorbereiteten Werke, weil wir können es sehen, wir sind mehr und mehr eins mit ihm. Seine Worte bleiben in uns, sein Geist bleibt in uns, wir bleiben in ihm, in seiner Liebe. Und wir wollen gar nichts anderes. Warum sollten wir was anderes wollen? Ne? Fängt natürlich damit an, es ist basic, dass du weißt, das, was der Papa für dich hat, ist immer das Beste. Wer das nicht glaubt, der muss sich eigentlich erstmal bekehren. Oder? Ich meine, wenn du nicht glaubst, dass Gott immer nur das Allerbeste für dich hat, dann hast du den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, noch gar nicht kennengelernt, weil er ist gut. 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 Ja, er meint es gut mit uns. You are good. Good, good. Er meint es gut mit uns. Und es ist so krass. Da dürfen wir auch ehrlich sein, weil manchmal unser Herz, wir haben manchmal Ängste. Wir denken, oh Gott, wenn ich jetzt das loslasse oder wenn ich jetzt den Schritt gehe, ne, wenn ich jetzt das mache, oh, dann weiß ich gar nicht. Das ist okay, das ist ja die Übung, dass wir dann sagen, Vater, jetzt bringe ich dir, was da hochkommt und sag, nein, ich will nicht auf die Angst hören, sondern ich will dir vertrauen. Du meinst das gut. Du meinst das gut mit mir. Ich habe das so krass erlebt. Es ist ein Bereich, der ist für viele Menschen nicht leicht, aber ich kann das nur so bezeugen. Gott hat mich herausgefordert, das ganze Thema Sexualität, ja, Beziehung Mann, Frau, war für mich jedenfalls die Perspektive damals, aber das ganze Thema Sexualität, Gott abzugeben. Da war ich 21 oder so, kannte Jesus anderthalb Jahre vielleicht. Und Gott hat mir schon viel über seine Liebe erklärt. Und dann kam irgendwann der Tag, wo er gesagt hat, ey, gib's mir. Durch 1. Korinther 7, wo Paulus sagte, für einen Mann, der dem Herrn dienen will, ist es gut, keine Frau zu berühren. Und ich war damals so einfach, dachte, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben diesen Vers gelesen und dachte, hä? Gott, wenn du nicht lügst und da steht, dass es gut ist, dann muss ich mein Denken ja komplett erneuern. Dann muss ich irgendwie nochmal neu umdenken, weil ich hatte das bisher immer so als mein Hauptlebensziel, dass ich irgendeine tolle Beziehung, Ich sage, Vater, das irgendwie kriege ich jetzt gerade nicht in den Kopf rein. Ja? Aber dann gab es so einen Moment Gnade und der Vater sagte, guck mal, bei mir ist alles möglich. Wenn du mir vertraust und du gibst das ganze Paket, also ich hatte so 20 Jahre Leben mit diesen ganzen Hollywood-Filmen in deinem Kopf und was du denkst, was Liebe und Beziehung und Romantik, ich sage euch eins nebenbei, das ist alles Schrott. In Hollywood hat noch niemand gerafft, wie Beziehungen wirklich funktionieren. Und die Dramatik ist, die besten Schauspieler, die da die tollsten Liebesszenen spielen, die sind dreimal unglücklich verheiratet und viermal geschieden und es ist alles furchtbar. Und die leben mit Drogen. Diese ganzen Leute, ja, die du da im Kino siehst, die sind total unglücklich. Ja, es gibt so ein paar, die Jesus kennen. Es gibt ein paar, die Jesus kennen. Aber man hört ja immer mal wieder, also ich bin ja noch nicht so drin, aber es ist eigentlich so traurig, weil du denkst, die Story ist ja ganz gut gemacht. Selbst die Filme, wo so ein bisschen was von Liebe rüberkommt, und dann denkst du, die Schauspieler haben es schade. Wenn du dann, ich habe das manchmal gemacht, wenn mir ein Film ein bisschen gefallen hat, habe ich geguckt und dann denkst du, boah, die echte Biografie sieht total traurig aus von den Schauspielern. Ne? Das ist oft so. Sieht ganz traurig aus. Ja, ich würde denen so gerne mal Hollywood meine Geschichte mit Doro rüberreichen als Drehbuch. Ich habe zu Doro oft gesagt, wenn ich meine Geschichte mit Doro, was wir erlebt haben, wenn ich das als Drehbuch schreiben würde, dann würden die Leute wahrscheinlich sagen, das ist zu abgefahren, das ist zu abstrus. Wir brauchen was Bodenständiges, weil das glauben die Leute nicht. Weißt du, das ist zu abgehoben, das kann es nicht geben, wir müssen was Echtes machen. Und die sagt, der Herr macht sowas möglich. Aber der Schritt war damals zu sagen, okay, Vater, was beim Menschen unmöglich ist, ist bei dir möglich. Und dann ein Paket komplett loszulassen. Und einen Schritt im Glauben zu gehen. Und dann zu erleben, dass der Vater sagt, guck mal, was ich im Himmel vorbereitet habe, ist so viel besser. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und wenn wir in seiner Liebe bleiben, sind wir so ausgefüllt, dass wir keinen Mangel haben. Dass wir keinen Mangel haben. Und das ist, was Jesus wirklich möchte. Und der Teufel kann nur in Form von Lüge an unsere Tür klopfen. Er hat nicht die Wahrheit, er hat nur die Lüge. Er kann lügen und behaupten, oh, dir geht's aber schlecht, bist du einsam. Ne? Und wenn du dich darauf einlässt, dann fühlst du dich auch einsam. Ja? Wenn du ihm glaubst und sagst, oh, ja, mir geht's aber schlecht, ich bin so einsam. Aber wenn du bleibst dabei und sagst, Moment mal, ich kann gar nicht einsam sein. Ich kann gar nicht einsam sein, weil Gott selbst ist bei mir. Ne? Und dann muss ich... Dann darf ich mich wieder vergewissern. Wenn ich mal merke, oh, ich fühle mich gerade einsam, was darf ich dann machen? Dann darf ich zu Papa laufen und sagen, Papa, ich glaube, ich brauche mal wieder eine Knuddeleinheit. Papa, ich brauche es, dass ich das jetzt auch gerade mal wieder fühle. Und das dürfen wir lernen, dass wir immer dann, wenn wir es brauchen, zu Papa kommen, zu Papa hinlaufen. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und dann kommt das Geheimnis, was ist denn das Gebot? Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Also eigentlich sagt er nur, bleibt in meiner Liebe, indem ihr liebt, indem ihr in der Liebe bleibt. Und ich glaube, wir können das gar nicht genug betonen, dass es darum geht, das zu lernen. Und ich habe da viele Jahre Dinge falsch betont, muss ich ehrlich sagen, weil du kannst auch sehr stark betonen, dass es darum geht, Dinge richtig zu machen im Christenleben, ja. Dass man alle möglichen Gesetze halten muss, dass man jetzt nicht mehr lügen darf und nicht mehr schwarz fahren darf. Ne? Mittlerweile habe ich verstanden, dass Jesus noch größer als Schwarzfahren ist. Ich empfehle nicht, schwarz zu fahren. Das empfehle ich nicht. Aber er ist größer. Weißt du? Ich habe einmal hier erlebt, das ist noch gar nicht so lange her. Da bin ich bis nach Hause schwarz gefahren. Als ich ausgestiegen bin, habe ich dann einen Fahrschein gekauft. Weil ich den Herrn ehren wollte. Aber es war sehr spät und da war hier noch die Baustelle und ich war einer der wenigen Tage, wo ich nicht mit Auto war. Und dann bin ich dort und dann war ich Straßenbahn und dann hatten die keinen Scheinautomaten in der Straßenbahn. Ich hatte 10-Euro-Schein, ging nicht. Dann kam ich Bornholmer runter und dann hatte ich vergessen, dass ich keinen Fahrschein hatte. Und dann saß ich da und habe irgendwas geschrieben. Ich musste 20 Minuten auf die S-Bahn warten, Bornholmer. Das war jetzt vor 3 Monaten oder sowas. Und dann kam die S-Bahn und dann steige ich ein und dann denke ich, du hast ja keinen Fahrschein. Die Tür ging gerade zu, du hast keinen Fahrschein. Und dann war jetzt die Frage, steige ich jetzt nächste Station aus, warte wieder 20 Minuten auf die S-Bahn. Das heißt, ich hatte dann 40 Minuten reine Wartezeit gehabt, hätte ich, und vorher schon die Wartezeit hier wegen der Baustelle. Also ich hätte einen Nachhauseweg, der noch ungefähr fast 2 Stunden gewesen wäre. Und ich sagte, nein, Papa, ich habe keine Lust. Außerdem ist es schon kalt und dunkel und schon 23:30. Dann habe ich gebetet und habe ich gesagt, irgendwie, ich habe Frieden, Papa, und wir machen mal den Deal. Wenn eine Kontrolle kommt, dann erkläre ich Ihnen das genau so, wie das jetzt gewesen ist. Und dann vertraue ich dir, dass der Mann das versteht, wenn ich ihm die Wahrheit sage. Und wenn keine Kontrolle kommt, dann kaufe ich am Ende, wenn ich in Hohen Neuendorf bin, ein Fahrschein. Ist das in Ordnung? Dann hatte ich den Eindruck, dass der Herr sagt, ja, vollkommen in Ordnung. Bleib in der S-Bahn, weißt du? Und dachte, ich hatte Frieden, ich hatte keine Angst. Und das ist der Unterschied. Ich bin in seiner Liebe geliehen. Ich hatte keine Angst vor einer Kontrolle, weil ich den Deal mit Gott gemacht hatte, dass ich sage, wenn eine Kontrolle kommt, sage ich einfach die Wahrheit. Brauche ich keine Angst haben. Amen. Ja. Wie gesagt, ich empfehle nicht Schwarzfahren, aber ich wollte sagen, dass Gott größer ist als Gesetze. Und das sehen wir auch mit dem Wasser zu Wein verwandeln und so, dass Jesus überhaupt gar nicht gesetzlich war. Wie will man es verstehen, dass er dieser ganzen Party 600 Liter Wein zur Verfügung stellt? Wo ich immer merke, das passt nicht in mein Gottesbild. Herr, du hast die betrunken gemacht, die hatten doch schon so viel. Ja? Ich glaube, dass 600 Liter Wein so reichlich waren, dass dort einige Leute ordentlich eingebechert haben und sich gefreut haben an dem Wein und an dem Fest. Und der Herr war nicht kleinkariert und er hat auch nicht gesagt, homöopathische Dosis, also ich mache ein Wunder, gießt mal Wasser in 0,1 Liter Gläser, hätte er ja auch machen können und jeder kriegt noch ein Schlückchen Wein. Ich glaube, dass der Herr Überfluss demonstriert hat. Er hat einfach mal dort Überfluss, er hat gesagt, erstmal, wenn ich Wein mache, ist es der Beste. Der Speisemeister stellt erstmal fest, wow, ja. Wow, was ist das für ein Tropfen? Und dann, und davon haben wir jetzt noch so viel. Also, aber wie können wir rausfinden, wo Jesus ist? Da, wo das Leben ist, im Überfluss, wo die Liebe ist. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Und dieses in ihm bleiben, im ersten Johannesbrief, also Johannes hat dieses Wort bleiben öfter verwendet, in Johannes 8 auch, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr in meiner Liebe bleibt, und ich muss mal hier eintippen, wo es im ersten Johannesbrief gibt es bestimmt 3 oder 4 Stellen. Halleluja. Im ersten Johannesbrief gibt es noch mehr Stellen, 5 Stellen. Da heißt es, wer bei den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit hier. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Das finde ich so krass, das ist 1. Johannes, guck mal, 1. Johannes 2, Vers 24, da sagt Johannes eigentlich, es kann gar nicht kompliziert sein. Es ist nicht kompliziert. In euch soll nur die absolute Anfangsbotschaft bleiben. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Das Erste, was Gott mir jemals offenbart hat, war seine Liebe. Bei mir war es so, er hat mich überschüttet mit seiner Liebe, so krass, dass ich dachte, Hammer, 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 das ist so unglaublich viel, das ist so unglaublich krass, das ist so gigantisch. Das ist, wofür ich immer leben wollte. Das war das Erste. Und dann habe ich gerufen, wow, wow, das will ich. Und dann hat er gesagt, kannst du haben, jeden Tag in deinem Leben. Und dann habe ich gesagt, was muss ich tun? Und er sagte, besorg dir eine Bibel, fang an zu lesen. Aber es war die Offenbarung seiner Liebe. Und wenn ich dann ins Wort gucke, diese Offenbarung, dann stimmt das mit dem Wort überein. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das Erste, was er offenbaren will, ist, ich liebe dich. Ich bin für deine Schuld ans Kreuz gegangen. Ich habe dich so sehr lieb. Bei Ronny war es Römer 5, Vers 8. Das war auch einer der Verse, die in meinem Leben sehr wichtig waren. Ich habe erst diese Offenbarung der Liebe bekommen. Das ist ganz interessant, weil es verbindet uns. 6 Wochen später erst habe ich in einem Gespräch mit einem Philosophiestudenten, kam ich nicht weiter, weil ich wollte dem erklären, dass Gott uns alle liebt. Und der sagte, ja, aber was ist mit Sodom und Gomorra? Warum hat Gott denn die Sünde gerichtet? Er hat doch Sodom und Gomorra vernichtet. Und ich wusste darauf keine Antwort. Ja? Ich dachte, ja, Sodom und Gomorra, muss ich nochmal nachgucken. Also, keine Ahnung. Ich wusste nur, ich weiß eins, er liebt mich und er liebt uns alle, aber keine Ahnung, warum hat er Sodom und Gomorra platt gemacht? Und dann bin ich nach Hause gegangen und auf dem ganzen Nachhauseweg, also ich lief da so eine Viertelstunde, habe ich immer gedacht, Gott, du musst mir es irgendwie erklären. Du musst mir erklären, warum du uns Menschen alle lieb haben kannst, warum du uns unsere Schuld nicht zurechnest. Ich wusste das damals noch nicht. Das war 6 Wochen, wo ich Jesus, also wo ich Gott kannte, aber ich hatte noch nicht diese klare Erkenntnis, wieso kannst du uns lieben? Ich wusste nur, Herr, ich weiß, dass du uns liebst, aber ich weiß nicht, wieso. Wieso eigentlich? Und dann bin ich nach Hause gegangen und hatte so ein kostbares Buch und sagte, ich weiß, dass das hier irgendwo drinstehen muss, zeig's mir. Dann bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, irgendwo hier drin muss das stehen. Dann habe ich aufgeschlagen, Römer 5, Vers 8. Römer 5, das ganze Kapitel gelesen, dann stand da die ersten Worte, nun aber haben wir Frieden mit Gott durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Dachte ich, wow, ja, da fing an mein Herz, okay, ja, Frieden mit Gott durchgenommen. Und dann steht in 5, Vers 8, dass er seine Liebe zu uns dadurch erwiesen hat, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch mitten in der Sünde waren, beweist er seine Liebe, dass er Christus für uns sterben lässt. Das ist ein Akt der Liebe, größere Liebe. Hier steht es, hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde. Er sagt, ich gebe mein Leben hin. Ich gebe mein Leben hin. Das ist die größte Liebe. Ich kann dir nicht mehr zeigen, dass ich dich liebe. Und zwar, als du noch mein Feind warst. Ja? Und er sagt das. Und jetzt kommt's. 1. Johannes sagt, wenn das in dir bleibt, wirst du auch im Sohn und im Vater bleiben. Das ist eigentlich total einfach. Wir sollen den ganzen Tag von morgens bis abends rumlaufen und sagen, krass, 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 er liebt mich. Krass, 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 er liebt mich. Krass, 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 er liebt mich. Krass, krass, ich habe es nicht verdient. Krass, 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 ich habe es nicht verdient. Er liebt mich, er hat meine Schuld vergeben. Krass, 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 krass. Das soll in uns bleiben. Krass, krass, krass. Und das, genau das, will der Teufel natürlich verhindern. Weil es ist so einfach, es ist so schön, es ist so gut. Und Gottes Botschaft im Moment, merke ich an uns, ist, dass er sagt, werdet so kühn, dass ihr euch das nicht mehr rauben lasst. Werdet so kühn, dass es braucht nichts auf der Welt geben. Weil du sagst, krass, krass, er liebt mich und plötzlich, was will ich, kommt im Postkasten eine Vorladung zur Polizei. Kann passieren. Ist meiner Tochter passiert, Maria. Die hat sich nie in ihrem Leben was zu Schulden gekommen lassen. Ja, liebt mich. Plötzlich hast du so einen gelben Umschlag und sagst, du sollst dich bei der Polizei vorstellen und sollst mal hier Auskunft geben. Weißt du, was passiert ist? So Kriminelle aus Indien haben auf ihrer Wohnungssuche, ja, sie hat ja nach einer Wohnung gesucht vor 2 Jahren, und dann gibt es Leute, die wollen so richtig Leute finanziell über den Tisch ziehen und die faken eine komplette Wohnungsanzeige und behaupten dann, überweis mir einfach die Kaution und ich schicke dir den Schlüssel zu. Ja? Und meine Tochter fand diese super tolle Wohnung und sagte, super billig, und war schon so weit gegangen, dass sie gesagt haben, du, kopier mir deinen Ausweis. Und dann hat sie eine Kopie, also eine PDF-Kopie, einen Scan von ihrem Ausweis geschickt. Und dann kam sie auf die Idee, ihren Papa nochmal zu fragen, ob die Wohnung... Halleluja, gut, wenn man seinen Papa mal fragt. Also mich in dem Falle. Und ich habe gesagt, bist du wahnsinnig? Niemand schickt dir einen Wohnungsschlüssel zu, weißt du, nachdem du ihm 1.000 Euro überwiesen hast. Nein, 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 das wird nie geschehen, du wirst die 1.000 Euro nie wiedersehen. Und dann hat sie das gecancelt natürlich. Aber diese Leute sind so, die hatten ihre Ausweisnummer und ihren Namen und haben ihren Namen genutzt für das nächste falsche Wohnungsangebot, sodass, wenn andere Leute danach schauen, sie wissen, aha, die Maria Stockmann gibt es wirklich. Und dann war sie bei der Polizei vorgeladen, weil sie angeblich hier Geschäfte macht. Ja. Ne? Mit ihrem Ausweis und ihrer Nummer. Ne? Und dann konnte die Sache aufgeklärt werden. Aber ich erzähle es einfach nur, hey, du kannst im Frieden bleiben, weil du weißt, Jesus ist bei mir.
Wie alt ist sie?
Die ist jetzt 22. Du kannst wissen, Jesus ist bei mir. Du weißt nicht, was da passiert. Du weißt nicht, was dort passiert. Aber du kannst wissen, wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Niemand. Und natürlich, der Gerechte fällt siebenmal, aber steht siebenmal wieder auf. Es gibt hier keine Verdammnis. Wir dürfen üben. Und Papa, das ist ja das Tolle, dass unser Papa mit uns übt. Und dass er nicht böse ist, dass er keine Vorwürfe macht, wenn du dich doch mal wieder fürchtest oder wenn du mal hinfällst. Ne? Aber dass wir wissen, was ist die Zielrichtung? Die Zielrichtung ist, dass er will, dass in uns bleibt, was wir von Anfang an gehört haben. Ich sage euch mal noch die anderen tollen Bibelstellen im Neuen Testament. Das war 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 24. Und 1. Johannes, Kapitel 2, 27 heißt es, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Finde ich ganz spannend, diesen Vers 27. Und ganz ehrlich sage ich, alles, was in meinem Leben an Mist rausgekommen ist, seit ich Jesus kenne, auch an schlechter Frucht, ist eigentlich rausgekommen, weil ich nicht auf die Salbung, auf den Geist Gottes, diese Salbung gehört habe, so wie er mich lehrt. Ich habe dann, obwohl ich Jesus kenne, als Vater zum Beispiel, das ist so meine Hauptbaustelle mit den Kindern gemeint, also hier muss jetzt mal Ordnung in den Laden. Leute, wir wollen jetzt hier frühstücken. Es reicht, ja? Das waren meine Vorprägungen, wie ich gelernt hatte. Jetzt muss hier mal Ordnung am Tisch sein. Aber wer sagt das eigentlich? Wieso muss da Ordnung am Tisch sein? Ne? Viel besser ist, wenn ich in der Liebe bin. Das ist so krass. Wenn du eine bestimmte Vorprägung hast, dann ist die Versuchung groß, dass du das wieder genauso machst, wie du das gelernt hast. Und das ist oft, was uns dann auf eine falsche Spur bringt, dass wir sagen, okay, ich entscheide mich, ich mache das so wie ich das gelernt habe, anstatt zu hören auf das, was wir eigentlich im Herzen merken. Weil im Herzen spricht eine Stimme und sagt, bleib locker, reg dich nicht auf, bleib ganz ruhig, Amen. Bleib im Frieden. Ja, und ich glaube wirklich, hier möchte ich uns ermutigen, ich glaube, dass es möglich ist, dass wir so kühn werden, wenn wir das begriffen haben, dass das immer das Bessere ist, immer, jedes Mal das Bessere ist, auf den Geist zu hören. Dann können wir so verrückte Menschen werden, die einfach im Frieden bleiben. Und wenn der Herr sagt, stopp, jetzt hier nicht weitergehen, warte mal, sagst du, okay, okay, Vater, was willst du mir sagen? Ne, dass wir, okay, ach so, hatte ich noch was vergessen? Muss ich hier noch was mitnehmen? Ah ja, okay, verstehe. Dass wir auf den Frieden lernen zu hören, dass der Friede des Christus in unserem Herzen regiert. Und das ist so auch in Beziehung, wenn man merkt, hä, irgendwas passiert hier, funktioniert gerade nicht. Kann sein, zwei Leute wollen zusammen essen gehen und denken, wir machen einen schönen Abend. Und plötzlich, hä, ich habe gar keinen Frieden. Ja. Ich weiß noch, wie wir hier den Abend hatten, wo Doro hier Bratsche hatte und der war der Thomas Gerlach und dieser Gastprediger. Ich glaube, Ronny, du warst an dem Abend auch da, wo Lloyd auch da war, wo der Alexander Gard war, wo die hier vorne gepredigt haben. Ne?
Ja.
Das war so krass. Sie sagten dann hinterher, wollen wir vier noch was essen gehen? Also Doro hatte dann einen Satz, ich und der Alexander Gard und der Thomas, wollen wir nicht noch irgendwo was essen gehen? Und dann dachte ich, naja, Shawarma, ein bisschen zu klein, also mit vier Leuten wollten wir irgendwie ein bisschen, ach, gehen wir doch darüber zum Chinesen, dann kommen wir da an beim Chinesen. Der Laden komplett voll, kein Sitzplatz frei. Hm, wo gehen wir denn jetzt hin? Hm, gibt es nicht irgendeinen Italiener? Und dann dachte ich, na, gucke ich mal bei Google rein, irgendwo muss doch ein Italiener geben und dann laufen wir da so rum. Und dann dachte ich, ja, ist ja jetzt irgendwie doch ein bisschen blöd. Wir wollen jetzt mal hier essen gehen. Dann kam der Italiener nicht, der muss wieder zugemacht haben. Und dann laufen wir da in den Seitenstraßen beim Wedding und dachte ich, ja, das fühlt sich ja an wie damals, als ich 18 war. Weißt du, so jetzt bin ich aber hier 46 und mit anderen Geschwistern und wir müssen jetzt mal irgendwie ein Restaurant finden. Und dann dachte ich, bleib im Frieden. Papa hat irgendwas Gutes vorbereitet und habe innerlich wirklich so ein bisschen gebetet und ich glaube sogar laut, Papa, zeig uns jetzt mal, wo sollen wir denn jetzt sitzen? Wo sollen wir denn jetzt sitzen? Ja? Und dann wollten die einen schon umdrehen und dann frage ich einfach so Leute, die auf der Straße langlaufen, sagen mal, wisst ihr, wo dein Italiener ist oder so? Und wo? Ah, wir gehen da gerade hin, da hinten rechts und so. Und, aha, okay. Und dann sehe ich da drüben noch so ein kleines Restaurant. Und was ist das da drüben? Und dachte, ah, das ist so ein Franzose, aber der ist ziemlich teuer. Mhm, Franzose. Aber warte schon mal da. Nein. Und dann dachte ich, lass uns mal rübergehen. Franzose klingt interessant. Und wir gehen da rüber und merken irgendwie, ja, sieht doch nett aus. Ne? Sieht nett aus. Und ich war ja nicht derjenige, der bezahlte. Ich sagte, Thomas, wollen wir mal probieren? Ja, also ich wurde eingeladen. Und sind wir da rein, ganz ehrlich, dieses Essen war das leckerste Essen, was ich je in meinem gesamten Leben gegessen habe. Und ich bin ziemlich wohlhabend aufgewachsen, meine beiden Eltern Mediziner, wir waren in 4-5-Sterne-Hotels. Mein Vater hat mich in dieses Essen, was wir in diesem Abend dort hatten, war das leckerste Essen, was ich jemals gegessen hatte. Ein Gericht, 22 Euro, hat sich gewaschen, ja, der Preis. Aber ein Koch, ein Sternekoch, der dort alleine jedes Gericht live zubereitet, weißt du, sein eigenes Hausrezept, dieser Franzose dort, irgendwie eine Mischung ist, hat französischer Sizilianer. Hammer. Noch heute ist es so, dieses Essen hat mich so berührt, dass Jesus uns da eingeladen hat. Ich habe den Geschmack, also es ist ganz erstaunlich, habe ich nie wieder erlebt, dass sich ein Essen sich so bei mir eingeprägt hat, wo ich dachte, krass, Jesus, wie du uns zum Essen einlädst. Wir dachten, wir gehen mal da zu dem Chinesen. Ich hatte ja gar nicht so richtig Lust auf Chinesisch. Aber ich hätte nie in meinen kühnsten Träumen an so ein Restaurant gedacht. Ja? Es war so krass lecker. Der Herr hat uns eingeladen und dann hat Thomas noch einen Wein spendiert und es war so lecker, wo ich echt sage, wow, Jesus hat mich zum Essen eingeladen an dem Abend. Das ist krass. Und das erleben wir immer wieder, wenn wir nicht den zweitbesten Lösungen folgen. Das ist ja noch viel krasser, wenn du den falschen Ehepartner heiratest. Autsch. Das ist nicht lustig. Ich habe mit einem lieben Bruder da gesessen. 3 Stunden. Das ist ein junger Pastor, einer der feinsten Männer Gottes, die ich so kannte bisher. Total integer, freundlich, sanftmütig. Ein ganz, ganz lieber Mann. Er hat mir erzählt, wie die letzten 3 Jahre seines Lebens die Hölle waren. Er ist Mitte 30 und hatte bis dahin noch gar nicht geheiratet. Und mit Mitte 30 denkst du vielleicht als Pastor, ich sollte irgendwann mal heiraten. Und dann hat er etwas zu schnell geheiratet. Und es wurde die Hölle. Die Scheidung ist eingereicht. Sie hat die Scheidung schon wieder eingereicht und hat ihm 3 Jahre, diese junge Frau, das Leben zur Hölle gemacht. Das ist grässlich. Ich bin das mit ihm durchgegangen und habe gesagt, hey, du hast eigentlich nur eins falsch gemacht. Du hast dich jetzt 3 Jahre lang prügeln lassen, hast immer wieder vergeben, aber eins hast du nur falsch gemacht. Du hättest sie nicht heiraten sollen. Du hättest auf Papa hören müssen, die Warnsignale waren da. Aber du warst ein bisschen verliebt und seine eigenen Eltern und sein bester Freund haben ihn gewarnt. Und haben gesagt, warte noch. Und alle anderen haben gesagt, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, was passiert, wenn wir nicht auf diese Salbung hören, auf diese, wenn wir nicht in der Liebe bleiben, wenn wir irgendwie, Gott will uns beschützen. Da kann viel Schmerz, er verlässt uns nicht, ne? Er lässt uns nicht im Stich, aber wir können uns schon viel Mist reinholen in unser Leben, wenn wir nicht auf seine Stimme hören. Ne? Und das wollen wir ja nicht mehr. Halleluja. Danke, Papa. Danke, Papa. Danke, Papa. Danke, Papa. Und dieses Bleiben. Ich glaube, ein Shift, der auch bei mir noch mehr stattfindet, ist, dass es nicht so sehr das Tun oder Machen ist oder richtig machen, sondern das Bleiben. Bleiben in dem, was wir von Anfang an gehört haben, was er vollbracht hat. Einfach bleiben. Danke, du liebst mich. Du bist jetzt mit mir. Ich weiß jetzt gerade nicht weiter. Ich habe jetzt gerade kein Geld. Ich habe vielleicht gerade keinen Job. Aber ich bleibe. Ich bleibe dabei. Du bist mein Vater. Du liebst mich. Du hast das versprochen. Und dann lieber mehr ins Wort reingehen. Mehr ins Wort. Ich weiß jetzt nicht weiter, aber du hast versprochen. Und ich glaube, wir werden mächtige Siege erleben, wenn wir dann ins Wort reingehen. Wenn wir mehr ins Wort reingehen und sagen, Vater, du hast versprochen, seine göttlichen Verheißungen, ja, die machen uns zu Teil aber in der göttlichen Natur. Diese kostbaren Verheißungen. Vater, du hast gesagt, du bist bei mir in der Not, du befreist mich und bringst mich zu Ehren. Amen. Du willst mich zu Ehren bringen. Du hast 5. Mose 28 gesagt, ich werde immer nur aufwärts steigen. Du hast Epheser 1,3 gesagt, ich bin gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt. Ich bin auserwählt vor Grundlegung der Welt. Halleluja. Halleluja. Ich bin ein König und eine Königin und eine Priesterin. Halleluja. Ich bin gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Halleluja. Komm, wir stehen mal auf. Bete mal für dich selber einen Moment. Bete mal selber einen Moment für dich und wir sprechen, du betest mal über dir. Halleluja, Halleluja, die kostbarsten und größten Verheißungen sind dir geschenkt worden. Halleluja, nimm das an, Halleluja. Danke, Herr, diese Liebe, Herr, du hast uns geliebt mit dieser größten Liebe, die es gibt, Vater. Vater, ich danke dir, dass wir umhergehen dürfen und davon überwältigt sein dürfen, Vater. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Vater. Und ich bete, Herr, dass du uns dafür den Blick öffnest. Herr, dass du uns dafür den Blick öffnest. Danke, Heiliger Geist. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass wir unsere Hängematte in Jesus festmachen dürfen, dass wir uns in dir verankern dürfen und dass wir darin bleiben dürfen, Herr. Dass wir darin ruhen dürfen, Herr. Dass du es vollbracht hast, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass wir nicht mehr rausgehen brauchen, Herr. Dass wir in deinem Wort bleiben dürfen und deine Worte in uns. Halleluja, Halleluja. Dein Wort ist die Wahrheit, Herr. Halleluja. Halleluja, es ist vollbracht. Halleluja.
Jesaja 32, 18. Roni, kannst du den noch dran machen? Jesaja 32, Vers 18. Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens. und in sicheren Wohnungen und an sorgefreien Ruheplätzen. Wenn du mal Vers zurück bis 15 gehst, ist so eine Verheißung, was der Heilige Geist eigentlich tun möchte. Genau, Vers 15. Man kann da so auf Vers zurückklicken, dann müsste das eigentlich hier erscheinen. Du gibst so einen Button, Vers vor, ja. Bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird und die Wüste zum Fruchtgarten wird, der Fruchtgarten dem Wald gleichgeachtet. Das ist dieser Wiederherstellungsprozess, da ist Wüste und der Herr macht einen Fruchtgarten und Wald daraus. Amen. Weil er gießt seinen Geist aus. Und dann geht es weiter, 16 und 17. In der Wüste wird das Recht sich niederlassen und Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für Ewigkeit. Das ist ganz interessant. Gerechtigkeit. Wenn der Herr uns diese Offenbarung vollständig schenkt, dass wir die Gerechtigkeit sind, dass alle Gerechtigkeit vollbracht ist und dass es nichts mehr gibt, was uns ungerecht macht, dann wird das Werk der Gerechtigkeit Friede sein, weil es geht gar nicht anders. Ne? Und das ist genau, was in Römer 14, Vers 17, 18 steht, dass das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit, Friede und Freude. Das hat der Herr mal so offenbart, dass eigentlich ganz logische Folge. Wenn vollkommene Gerechtigkeit da ist, dann stellt sich Friede ein. Und wenn vollkommener Friede da ist, dann kommt Freude raus, weil die Freude, die sprudelt automatisch, wo vollkommener Friede ist.
Im Heiligen Geist.
Ja, im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Aber das ist wie der Herr das macht, dass unser Herz wirklich glaubt, ich bin gerecht. Ich verstehe, wie Gott Gerechtigkeit definiert. Ja, und wenn ich das habe, dann sage ich, wow, dann kann ich Frieden haben. Dann muss ich nicht mehr kämpfen. Und dieser Friede wird immer tiefer, immer breiter, ein immer breiterer Strom, bis der ins Meer fließt. Amen?
Ja.
Amen. Der Strom wird immer breiter. Du schwimmst mit dem Strom und der wird immer größer, bis er ins Meer fließt. Halleluja. Halleluja. Wo auch immer du gerade stehst im Strom, du kannst, Halleluja, also mit dem Strom Gottes darfst du unterwegs sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein für ewig. Und dann kommt es, mein Volk, nochmal den Vers 18, wird an diesen sicheren, an den Wohnstätten des Friedens und an sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Halleluja. Danke, Papa. Danke, Papa. Das ist kühn, aber das ist das, was er wirklich will. Das ist kühn, dass wir im Angesicht des Feindes nichts weiter wissen, als zu sagen, ich werde mich an seinen Tisch setzen und essen im Angesicht des Feindes und ich werde trinken. Ich werde nicht mit dem Feind kämpfen gehen, ich werde nicht mit ihm diskutieren. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht des Feindes. Amen. Und wir erleben das mehr und mehr. Der Herr liebt es, für uns zu kämpfen. Amen. Wir können es nicht erklären. Wir können sagen, Papa, wir essen mit dir. Und die Stimme des Teufels ist dann umso lauter. Was? Du kannst doch jetzt nicht einfach nichts tun und dich hinsetzen und essen. Und du musst. Und darin diese Freude zu haben, dass wir sagen, nein, genau das mache ich jetzt. Ich setze mich jetzt mit meinem Gott hin und ich feiere jetzt Party. Halleluja. Halleluja. Ich preise jetzt den Herrn, ich bleibe in seiner Liebe und ich juble und danke und mehr mache ich jetzt nicht. Mehr mache ich jetzt einfach gar nicht. Ja, Halleluja. Danke, Papa. Halleluja. Yes, Lord. Yes, Lord. Danke, Papa. Halleluja. Und ich empfinde auch, dass der Papa uns sagt, wir sollen wirklich glauben, diesen Schritt des Glaubens, dass es leicht ist mit ihm, dass es leicht ist, auf die Stimme der Liebe zu hören, ist eigentlich immer leichter. Wenn ich jetzt gerade denke an das Beispiel, was ich erzählt habe, ist leichter, nicht zu heiraten, als 3 Jahre die Hölle durchzumachen. Es ist immer leichter, auch wenn es in dem Moment manchmal, aber dieser Gedanke, wir können uns davon verabschieden, weil die Stimme der Liebe ist die Wahrheit, die Stimme des Geistes, wenn wir sie kennengelernt haben, wenn wir ihn kennen und wir diese Unterscheidung, den Geist der Weisheit und die Unterscheidung haben, ja, das ist die Voraussetzung, dass man das ein bisschen gelernt hat. Und dann weißt du, Herr Jesus, eigentlich der Friede sagt hier was anderes. Der Friede sagt eigentlich, lass die Finger davon oder sowas, ne? Es ist, aber insgesamt ist es leicht, die Nachfolge, das, was von ihm kommt, ist nie eine Überforderung. Das ist immer so. Was wirklich von ihm kommt, wenn er uns was sagt, dann macht es Sinn. Und dann, weißt du, wenn Jesus uns was sagt, dann reicht er uns auch die Hand dazu, ne? Und wenn wir selber das machen wollen oder haben so nur so allgemein religiöse Gesetzlichkeit, dann ist es schwer. Weil manchmal auch oft durch Predigten, habe ich so erlebt, ne? Ich gucke jemanden anders, höre eine andere Predigt und dann sagt der, ich lese jeden Tag 10 Kapitel in der Bibel. Jeden Tag. Ich verpasse das nie. Und dann fange ich vielleicht an und sage, oh, das muss ich auch machen. Ja? Habe ich schon in meinem Leben, ich muss auch so gut drauf werden, also das sollte ich auch tun. Und dann ist es vielleicht gar nicht das, was Gott, meistens ist es nicht das, was Gott zu mir gesagt hat. Ne? Und wenn ich das dann versuche, dann kann das sehr, sehr anstrengend werden. Und am Ende habe ich sogar weniger Freude, die Bibel zu lesen, als vorher. Ne? So ein Beispiel. Oft mit Evangelisation, was da alles schon passiert ist, wie Christen sich gemartert haben, dass sie unbedingt anderen Zeugnis geben müssen. Ja, ich weiß, also wo ich damals zum Glauben kam, da wurden dann Kurse und Seminare und sonst was und dann wurden Teams organisiert, und ja, wo Jesus eigentlich sagt, hey, wenn das Leben sprudelt, ne? Also ich glaube, dass es wahr ist, dass Gott, das ist Joch von Jesus, wie er es in Matthäus 11 sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Wenn ich euch was gebe, dann heißt es eigentlich, ich reiche meine Hand und ich zeige dir den Weg und ich helfe dir auch. Ja? Und dann macht das auch Freude und dann ist das, dann setzt uns das frei. Halleluja. Amen? Ja, wir dürfen so kühn sein. Sagen, wow, das andere brauche ich nicht mehr. Also ich brauche das nicht mehr. Halleluja. Yes, Lord. Yes, Lord. Wir können uns gegenseitig berichten. Also wenn wir uns gegenseitig mehr erzählen, was hat er uns gesagt? Was hat er getan? Halleluja. Das ist so gut. Halleluja. Jesus. Jesus. Amen. Schön. Danke, Papa. Papa, so danke ich dir für den Abend und bete, Herr, dass du uns alle segnest und knuddelst, Herr, und wir ja mit deiner Liebe so auch unsere Häuser und Wohnungen erfüllt werden. Papa, dass du auch da uns das schenkst, dass sich deine Gegenwart so richtig ausbreitet. Vater, ich spreche das auch aus, dass wir diese Worte, dass wir das freisetzen in unseren Wohnungen. Halleluja, auch bei Ronny zu Hause, dass dein Geist regiert da, dein Geist regiert. Da kommt alles an den richtigen Platz, wo immer Fragen sind, wohne ich am richtigen Ort oder ist die Wohnung noch dran? Vater, ich danke dir. Ich rufe da aus, dass da Klarsicht kommt, Vater. Und dass wir auch dort im Frieden bleiben, einfach und auch noch mehr in der Danksagung. Im Lobpreis. Halleluja. 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 Jeder Dämon, der versucht, sich da blicken zu lassen, der wird einfach weggepriesen. Der wird weggedankt. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir weihen dir jetzt unsere Wohnung. Lass uns unsere Wohnung und unsere Schlafplätze ihm nochmal weihen. Dass wirklich die ganze Wohnung, Halleluja, von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt wird. Danke, Vater. Das ist dein Plan. Das ist das Bett, wo wir uns hinlegen, ein Ort der Offenbarung ist. Weil da ist Gott bei uns und er spricht zu uns. Auch in der Nacht wird sein Lied bei uns sein. Halleluja.
Halleluja, wir waschen diese Wohnung jetzt im Blut des Lammes und sagen, Halleluja, was immer dort Unreines passiert, es wird abgewaschen und ist abgewaschen in dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja, ich rufe das Feuer Gottes aus, Vater. Halleluja, in jede einzelne Wohnung. Halleluja. Vater, danke für Engel, die auf und niedersteigen, Herr. Ein Ort der Offenbarung. Halleluja, Engel steigen auf und nieder. Halleluja, Halleluja. Bei Johann in der Wohnung, bei Arndt in der Wohnung, bei Leon in der Wohnung. Halleluja, Halleluja. Engel steigen auf und nieder. Bei Monika und Juana. Halleluja, Halleluja. Halleluja, bei uns zu Hause, bei Simone. Halleluja. Vater, ich danke dir, Herr. Halleluja, da wo deine Kinder wohnen, Herr, wohnst auch du, Vater. Halleluja, Jesus. So, wir wollen dich verherrlichen mit unserem Leib, mit allem, was wir tun. Vater, ich danke dir. Wir stellen dir unser Körper, unsere Zunge, unsere Gedanken, unseren Leib ganz neu zur Verfügung, Vater. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Ja, dass wir unseren Leib dir hingeben. Halleluja, Jesus. So, Halleluja, wir empfangen das, Herr, deine Salbung bei unseren Augen und Ohren.